In dieser Passionszeit kann sich jeder auch auf die Predigtexte mit vorbereiten. Die stehen in den Perikopenordnungen. Wer so ein Losungsbuch hat, da kann man das auch sehen. Und heute ist der Text aus Johannes 3 vorgegeben, an den ich mich halten möchte. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen und lasst euch ein bisschen zurücksinken. Folgt mir oder folgt diesem Text und auch den Gedanken gerne aktiv. Ich möchte jetzt sagen, zum Lob Gottes auch. Und hier ist so ein Text, der überraschend ist. Ich will nur Auszüge lesen aus Johannes 3, Vers 1 und dann ab Vers 12 und 13. Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte: Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann man solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Und mehr sagt er nicht. Und dann entwickelt sich ein Gespräch daraus. Jesus greift sofort diesen Faden auf und sagt: Ihr Pharisäer, ich sage dir nur, wer von oben geboren wird, von Gott neu geboren wird. Und es entwickelt sich ein theologisches Nachtgespräch, das so nie wieder vorkommt in der Bibel. Jedenfalls weiß ich es nicht. Und Nikodemus selber nimmt etwas mit. Und er taucht später nochmal auf, als er Jesus verteidigt. Und ganz spät dann auch Jesus vom Kreuz abnimmt, zusammen mit Josef von Arimathea. Jesus, ich weiß nicht, ob schon mal jemand vom Kreuz abnehmen musste oder wollte, der hat das gemacht. Also hier entspinnt sich ein Gespräch, in dessen Mitte eine wunderbare Aussage steht, die Nikodemus nachhaltig beeinflusst hat, hat sein Leben verändert. Er kam nachts, hat später auch diesen Leichnam vom Kreuz genommen, auch so nach der Kreuzigung, aber er ist so jemand, der mit Jesus unterwegs war dann, der ihm folgte und hier so eine zentrale Aussage, die gemacht wird. Und Jesus sagt, Vers 13, also ihr müsst euch einfach jetzt darauf einlassen, was hier im Text so mitten drauf theologisch steht. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, als nur der eine, der vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und erzählt eine Geschichte, die uns jetzt 2000 Jahre oder 4000 Jahre später vielleicht gar nicht mehr bekannt ist. Aber er sagte, Mose richtete einmal in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss der Menschensohn auch erhöht werden, damit alle, die sich im Glauben an ihn wenden, durch ihn das ewige Leben bekommen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig in seiner Art geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Soweit mal Auszug aus diesem Text. Wir sind unterwegs in der Passionszeit. Jeder auf seine Art, aber ich möchte das nochmal betonen, wie eben auch schon gesagt, es ist für uns wichtig, auch als Gemeinde, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Wir kommen ja aus einer dreiwöchigen Zeit der Stille und möchten das bis Ostern auch danach, aber jetzt ganz bewusst nutzen, zu sagen, stell dich hinein und hör nochmal drauf, was Gott sagt und geh mit Jesus auch einen Weg. Für mich persönlich stellt dieser Bibeltext und eine Aussage besonders, muss ich ehrlich sagen, die Mitte des Neuen Testamentes dar. Sogar die Mitte der ganzen Heiligen Schrift. Denn dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, das ewige Leben haben werden, das ist für mich die Mitte der ganzen Heiligen Schrift. Etwas Größeres habe ich nicht gefunden. Man kann den ganzen christlichen Glauben in einem einzigen Satz zusammenfassen, den ich gleich nennen will, jetzt noch nicht, aber gleich. Dieser Satz ist nicht verbesserbar. Er ist der beste, den wir haben. Der Satz gilt auch nicht nur heute oder morgen und vielleicht übermorgen schon nicht mehr und in Ewigkeit schon gar nicht mehr. Der Satz gilt für alle Zeiten, bis in Ewigkeit hinein. Etwas Höheres lässt sich nicht sagen über den christlichen Glauben. Er kommt zentral aus dem Text. Der Satz lautet, hat nur vier Wörter, kürzeste Glaubensbekenntnis aller Zeiten. Hat vier Wörter. Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Das ist der kühnste Satz, den ich kenne über den christlichen Glauben, der den ganzen christlichen Glauben zusammenfasst. Von ihm her leitet sich alles ab, was wir über Gott denken und wissen müssen, leitet sich alles ab. Und es gibt nicht noch mehr. Wenn wir sagen würden, ja, aber Gott ist doch auch noch gerecht und heilig und so. Nein, es gibt nicht mehr. Dieser Satz ist der höchste, den wir haben. wenn er heilig ist oder auch noch allwissend ist, sind das Erscheinungsweisen dieser Liebe. Aber sein Wesen ist Liebe. Wir müssen hier unterscheiden, was ist ein Wesen und was ist eine Erscheinung. Dazu ein Beispiel. Ich lerne einen Menschen kennen, mit dem ich Zeit verbringe. Und ich nehme diesen Menschen ja wahr. Ich sehe ihn und nehme sein Verhalten wahr. Und ich nehme wahr, dass er stets pünktlich ist, gerne liest in den Büchern, aber auch aufbrausend, laut und ständig Hunger hat, ständig hungrig ist. So nehme ich diesen Menschen wahr. Das ist seine Erscheinung. Also er ist pünktlich, er liest gerne, aber auch aufbrausend, laut und hat ständig Hunger. So nehme ich diesen Menschen wahr. So erlebe ich ihn. Aber ist das schon sein Wesen? Es ist eine Erscheinungsweise, wie er mir begegnet in seiner Erscheinung, die ich sehen kann. Aber ist das schon sein Wesen? Ihr spürt, nein, sein Wesen geht noch viel, viel tiefer. Und so muss man sagen, Gottes Wesen ist Liebe. Und es gibt Erscheinungsweisen, nämlich er ist unter Umständen, erscheint er mir als heilig oder als gerecht. Manchmal auch als zornig oder unverständlich, aber auch als treu. Wir haben gerade Berichte gehört. Wie erlebt ihr Gott? So erleben wir ihn. Das sind Erscheinungsweisen, aber wer ist er wirklich? Und die höchste Aussage, und die finden wir in 1. Johannes 4, Vers 10. Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist die Liebe, steht dort in anderen Worten. Und das ist das Höchste, was wir sagen können. Und weil Liebe so schillernd ist, liebe Gemeinde, Liebe ist ja so schillernd ein Begriff, den wir so und so mit Schlagersternchen und auch mit allem füllen können, muss man noch Folgendes dazu sagen. Diese Liebe hier ist nicht eine, die romantisch daherkommt. Vielleicht auch mal. Aber Gott ist kein Romantiker, der Blumen verteilt. Er verteilt auch Blumen im Frühling jetzt an jeden Menschen. Schaut euch um, natürlich auch, aber er ist trotzdem nicht der liebe Gott mit dem Rauschebart, der eben alles gut findet und sagt, mach halt. Das ist auch nicht die Liebe, sondern seine Liebe ist echt. Sie ist verlässlich, sie ist immer da, aber sie erzieht uns auch und lässt uns auch nicht einfach los, setzt uns auch manchmal Grenzen, duldet Unrecht nicht. Diese Liebe ist zum Opfer bereit, opfert sich selbst in seinem Sohn, gibt sich selbst, um andere zu retten. Diese Liebe bleibt aber am Ende unergründlich. Wir werden sie nie ergründen können. Gottes Wesen ist für uns unergründlich. Niemand kann diese Liebe ausloten. Darum werden wir auch nie fertig. Die Liebe Gottes zieht Menschen in ihren Bann. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Mann. Wir kamen über Glauben ins Gespräch miteinander und ich wollte ihm jetzt auch sagen, wie wichtig es wäre, dass er auch diesen Glauben, diesen christlichen Glauben finden kann. Und ihr kennt solche Gespräche vielleicht oder ganz sicher auch, es verlief so, dass ein Argument das andere abgelöst hat. Ich habe was gesagt, dagegen kam ja, guck mal die ganzen Kreuzzüge, was die Christen schon alles angerichtet haben und der Missbrauchsskandal und so und alles. Und wir haben diskutiert und echt, es kam nichts dabei heraus. Am Ende war das Gespräch für mich nicht sehr fruchtbar, vielleicht für ihn, ich weiß es nicht. Ich habe ja hinterher überlegt, was hätte ich besser machen können? Was wäre etwas gewesen, das ich von Herzen hätte sagen können und ihn wohl auch erreicht hätte? Ich hätte ihm ja sagen können, hör ich mal, es gibt einen Satz, der den ganzen christlichen Glauben zusammenfasst. Gottes Wesen ist Liebe. Weißt du das? Und diese Liebe verändert alles. Die wird dich total verändern. Jeder Tag, wo du diese Liebe nicht leben kannst, ist ein verlorener Tag. Wo du sie nicht kennst, ist ein verlorener Tag. Jedes Jahr ohne die Liebe Gottes ist ein vergeigtes Jahr für dich. Vergeigt, weißt du das? Das hätte ich mir eigentlich sagen wollen. Ich werde es nächstes Mal auch so machen. Ich sage, Gott ist die Liebe, weißt du das? Diese ganzen Argumente, die bringen uns doch gar nicht weiter. Ist uns das klar? Gott ist eben nicht dies und jenes und alles und gerecht und so, das alles Erscheinungsweise, aber sein Wesen ist Liebe. Und das ist wichtig. Noch ein Beispiel, da muss ich zum Text kommen. Wir haben jetzt eben die Psalmlesung gehört aus Psalm 13. Und ich habe am Mittwochmorgen, ich bekenne mich jetzt, zum Losungslesen, gell? Ich bin Losungsleser. Wer das hat, so ein Buch, wo jeden Morgen oder auch täglich Bibelverse ausgelost worden sind. Und am Mittwochmorgen habe ich es aufgeschlagen. Und da stand ein Satz, der das unterstreicht. Da steht, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich habe gesagt, wenn das wahr ist, dass Gott so gerne hilft und ich mich daran freuen darf, hey, das ist es doch. der steht mir zur Seite und hilft mir im Alltag. Wie gut, wie gut. Und das unterstreicht doch Gott. Gottes Wesen ist Liebe, der hilft mir mit allem, was ich habe. Mir ging das Herz auf. Ich dachte, ey, ein gewonnener Tag. Diese Liebe hat mich gepackt am Mittwoch. Ich dachte, es ist gut, im Angesicht dieser Liebe zu leben. Zum Text. Die Frage ist ja, was der Text hier unterstreicht. Ich habe eine These aufgestellt oder auch einen Bibelvers zitiert aus 1. Johannes 4, Vers 10. Aber drei Punkte aus dem Text. Ich mache sie nicht so lang, keine Angst. Mein erster Punkt, eine denkwürdige Erhöhung. Jesus sagt ja, nimmt eine Erzählung aus dem Alten Testament. Mose richtet da in der Wüste einen Pfahl auf, vielleicht so einen Mikrofonständer, vielleicht so, stelle ich mir so vor, und hat da oben eine Schlange, die aus Bronze oder auch Kupfer, verschiedene Übersetzungen sagen, irgendwie Kupfer oder Bronze gemacht wurde, befestigt. Was war passiert? In 4. Mose 21 wird erzählt, das Volk Israel zog durch die Wüste aus Ägypten fort ins verheißene Land und ist dort geblieben. Die Leute haben angefangen zu meckern. Und zwar, die meckerten über alles. Über das Essen, kann man lesen, 4. Mose 21, über das Trinken, über die Sonne und über Mose. Und Gott liebt diese Leute, aber steht auch, Gott ließ Giftschlangen ins Lager kommen. Und Giftschlangen ins Lager. Ich habe mal jemanden gehört, der in einer bestimmten Region in Ostafrika lebte und sagte, da musst du, wenn du läufst, über die Wege immer aufpassen, dass du nicht auf eine Schlange trittst. Und wenn die Mutter zu mir gesagt hat, du geh mal zum Nachbarn und hol mal das und das beim Nachbarn, der wohnt vielleicht 500 Meter weit entfernt, dann haben wir ständig geguckt, wo trete ich nicht auf eine Schlange, denn die beißen ja dann sofort zu und das kann sehr, sehr lebensgefährlich werden. Ich kann mir vorstellen, dieses Lager Israel, je nach Zählung 2 Millionen Menschen und Giftschlangen kommen ins Lager. Und da muss man sich Chaos vorstellen. Wo du hintrittst, pass auf, und unterm Kopfkissen könnte eine sein. Und vor der Hütte könnte eine sein. Was geht dort? Geht dort. Und die Menschen sehen das. Etliche Menschen sterben auch. Und die sagen, Mose, geh zu Gott und sag ihm, wir haben gemeckert, wir haben gesündigt. Bete für uns. Und dann sagt Gott zu Mose, ja, richte so eine Stange auf und binde eine Schlange, so eine bronzene Schlange daran. Und jeder, der darauf blickt, der gebissen ist und darauf blickt, der wird gerettet werden. Dieses Bild, es geschah auch so, dieses Bild nimmt Jesus und sagt, das ist ein Bild für mich geworden, der ich erhöht werde. Jeder, der auf mich blickt, hat das ewige Leben. Und das ist eine Sache, die war uralt, aber ich will sie heute nochmal sagen, wir können sie nicht hinwegdeuten. Was meint Jesus? Meint er bloß seine Kreuzigung? Nein, er meint schon der, der vom Himmel kommt, der gern Himmel fährt. Wir haben erst über die Himmelfahrt, die Auferstehung gehört in den Zeugnissen. Der, der gen Himmel geht, schaut auf den, ihr seid gerettet. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und darum kommt kein Zeitgenosse herum. Du nicht, ich nicht. Kein Mensch kommt darum herum, auf Jesus zu blicken. Ich vertraue dir, ich bin gerettet. Und das ist mir ganz wichtig hier zu sagen. Wissen wir das noch? Dass der Himmel Gott sein Bestes, Wichtigstes gibt, seinen Sohn. Er mag noch so irdisch daherkommen. Als Kind geboren und so weiter. Aber er kommt aus dem Himmel und geht in den Himmel. Und das darf man auch im Blick auf Ostern gerne auch seinem Nachbarn sagen. Vielleicht kennt der Nachbar das noch gar nicht. Oder seinem Arbeitskollegen, seinem Freund ganz schlicht einladen. Gott ist die Liebe. Weißt du das? Er hat seinen Sohn gegeben. Das Evangelium, Johannes Evangelium, ist ja sehr, sehr schlicht. Jemand sagte mal, darin können Kinder drin baden und Elefanten können drin schwimmen. Wohl wahr, wenn man das liest, wird man gar nicht mehr fertig. Ich habe so einen Gedanken gehabt und dachte, ihr kennt das, ich mache es auch nicht gerne, weil ich nicht gern so einfach Bücher verschenke, weil ich denke, das wirkt ein bisschen komisch auch, aber es gibt Johannes Evangelien zu kaufen, nur diese Ausgabe Johannes Evangelium, die kosten 10 Stück, 9,90. Kann man googeln, ich kann den Verlag jetzt nicht, will ich da jetzt nicht nennen, aber 10 Stück kosten 9,90 €. Und die kann man guten Gewissens weitergeben und sagen, hey, hier ist was Gutes für dich. Und ich bin auch Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner. Wenn du eine Frage hast, komm auf mich zu. Aber ich denke einfach, dieses Buch wird dir gut tun. Lies doch mal drin. Woher sollen wir denn wissen? Woher sollen denn Menschen in dieser Welt wissen, wer Jesus ist, wenn sie nicht Bibel lesen? Und sie in keine Kirche kommen und sie auch keine Predigten hören oder irgendwas. Deswegen glaube ich, Bibel zu den Menschen bringen. Und das ist der erste Punkt, Blick auf Jesus, der wird erhöht und in der Bibel wird er uns vorgestellt. Also ich lade euch dazu ein, das mal wahrzumachen, dass wir nicht verkappte Fromme sind und sagen, ah, noch ein Buch und so, aber sondern mit Liebe. Hey, das ist für dich auch geschrieben, lies mal drin. Die Bibel wird Leben verändern, weil Christus drin vorkommt. Also eine unglaubliche Erhöhung, eine zweite, eine unglaubliche Liebe. Das habe ich schon gesagt, Gottes Wesen ist Liebe. Helmut Thielicke, 1986 gestorben, Professor für Theologie in Hamburg. Thielicke, manche kennen den noch, wer weiß, aus Erzählungen. Erzählt selber, auf meinem Bücherbord gegenüber meinem Schreibtisch steht fast jedes Jahr, wenn es Weihnachten wird, ein kleines Foto, das mir besonders lieb geworden ist. Irgendjemand hat dort die Szene eines weihnachtlichen Krippenspiels geknipst. Man sieht die Schar meist jüngerer Männer in langen weißen Gewändern zu einem Altar schreiten. Dabei fällt einem der gesammelte, geradezu ergriffene Gesichtsausdruck der Darsteller auf. Aber es ist kein christlicher Männerverein und keine Diakonenschule. Es ist die Aufnahme von einer Weihnachtsfeier in einer Strafvollzugsanstalt. Hier wandeln Menschen mit einer sehr düsteren Vergangenheit auf die Krippe zu und das Weihnachtsfest trifft das verpfuschte Leben. Und sie erscheinen im Lichte Jesu Christi. Sie leuchten davon auf dem Bild, dass sie angestrahlt werden. Denn sie kommen aus verschlossenen Zellen und gehen nachher auch dorthin zurück. Aber nun stehen sie vor dem geöffneten und entriegelten Himmel. Das ist doch ein Wunder. Und ich glaube, das stimmt. Ein schönes Bild, eine unglaubliche Liebe, zu der jeder kommen kann. Und wir haben es erstens auch gehört, wir können unseren Müll abladen und das darf jeder Mensch. Wer das nicht wahrnimmt, der verpasst die Gelegenheit, der vergeigt sein Leben. Die Liebe Gottes verändert uns sehr. Und der dritte Punkt, ein notwendiger Glaube. Hier steht ja, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Wisst ihr, Johannes schreibt ja über ihn, hat dem Glauben einen ganz zentralen Wert zugemessen. Wir könnten auch Vertrauen sagen, Herzensvertrauen, eine Schlüsselrolle. Im Johannesevangelium zieht sich die Theologie folgendermaßen durch, Jesus tut ein Wunder, die Menschen glauben an ihn und bekommen das ewige Leben. Das kann man nachlesen in Johannes 21, da steht Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, die Zeichen also, Hochzeit zu Kana, Totenauferweckung des Lazarus sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Zeichen, Glauben, Leben ist Theologie des Johannesevangeliums. Deswegen kann man das Buch auch gerne verschenken. Menschen sollen zum Glauben finden. Aber es kommt hier auf den Glauben an. Wisst ihr, wir sind in einer Zeit, in der wir ganz viel Gefühl nach, also man muss fühlen, muss sich gut fühlen, man muss Jesus fühlen, man muss ergriffen sein. Quatsch, du musst nicht ergriffen sein. Ich bin für ergriffen sein. Ich bin froh, wenn Gott mich anrührt. Aber der Glaube ist eine ganz andere Schicht noch einmal im Leben, dass wir Herzensvertrauen haben, zu Christus haben. Wisst ihr, das Vertrauen auf Christus wächst nicht so einfach wie ein Baum, der plötzlich da Blüten schlägt und sagt, ja, will ich mir heute mal gut und Christus vertrauen. So einfach wächst es nicht, gell? Es ist ein Prozess. Aber das Ziel, steht hier, ist das ewige Leben. Und sich da hineinzugeben, deswegen ließ sich ja Christus hinrichten. Und wir können Gott nur im Glauben begegnen. Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne. Nicht das Gefühl ist das Mittel, sondern der Glaube ist das Mittel. Und das ist genug. Ein Prediger hat Folgendes gesagt, ich zitiere aus seinen Memoiren. Er sagt, Brüder und Schwestern, jede Versuchung, jede Anfechtung ist ein Original und keine Kopie. Denkt ja nicht, wenn ihr in Versuchung und Anfechtung geratet, das kenne ich schon. Das dauert ein paar Tage und schon ist es vorbei. Ihr werdet immer wieder bis in die Tiefe eurer Existenz erschüttert werden, so dass ihr meint, es nicht durchstehen zu können. Dabei soll es euch auf das eine treiben, das im Leben trägt und auch im Sterben. Jesus, mein Herr und mein Fels. Und der wird im Glauben ergriffen, im Vertrauen. In meinen Worten, manchmal schafft es die Anfechtung, so alle unsere gemachten Hüllen wegzunehmen. Wie eine Zwiebel. Gell? Wenn man Zwiebel schneiden will, muss man sie erstmal schälen. Und die Anfechtung oder das, was uns Mühe im Leben macht, das schält uns. Das macht uns blank. Da liegen die Nerven blank, wir sind ganz sozusagen nackt. Und da wird geprüft, wer wir sind, gell? Und was trägt dann? das trägt, dass Jesus durch den Glauben bei uns ist. Wir haben Fastenzeit und wer etwas lassen möchte, ich kann dazu ermutigen, etwas zu lassen in der Fastenzeit, sie können Süßigkeiten weglassen oder Alkohol, Fernsehen, vielleicht sogar mal das Essen, wer es kann. Ich erwähne es, nicht jeder, für jeden ist Fasten gut, wer es kann, kann auch einmal das ganze Essen weglassen, gell? Aber es ist gut, weil man wird auch dort blank. Man kommt Gott näher, weil man viel weniger Ballast mitbringt und sagt, das bin ich wirklich, Gott. Und ich möchte wieder auf dich schauen und den Glauben lernen. Nehme ich an. Jetzt ist aber dieser Punkt am Ende mir fast zu schwermütig geworden, weil ich so von Schwierigkeiten berichten musste. Ich möchte mit einem Beispiel schließen, dass fast das Gegenteil erzählt. Fast paradox, aber ich habe gedacht, ich mache das mal, um positiv zu schließen, nicht nur mit dem, seid betrübt und bedrückt und lasst euch noch mit Fasten und so. Ein anderes Beispiel, das mir wert schien, hier erwähnt zu werden, das den Glauben an Jesus noch einmal betont. Jemand erzählt Folgendes. Wir hatten die wunderbarste Großmutter der Welt. Sie lebte in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb. Und ihr Haus stand immer für uns offen. Wenn ich als Studentin sie besuchte, erzählte sie von ihren Erfahrungen, die sie machte, von den Bibelworten, die ihr wichtig wurden, von Menschen, deren Schicksale ihr Herz bewegten. Und sie wollte viel von mir hören, vom Studium, von meinen Erlebnissen in der Studentenmission, für die sie oft betete. Zu jener Zeit hatte ich ein paar sehr persönliche Probleme. So verabschiedete ich mich von der Oma mit den Worten, Großmutter, du kannst diese Woche mal besonders an mich denken. Ich hab's nötig. Da sah sie mich mit einem lieben Lächeln an und sagte, ich sag's jetzt mal, ich versuch's mal in Schwäbisch jetzt, gell? No, ich geb dir a gute Rat. Ich kann's jetzt nicht. Ich gebe dir einen guten Rat. Dann hat sie gesagt, gut esse und fest den Heiland lobe. Ich weiß, das kann man in Berlin nicht so sagen. Gell? In Berlin kann man das nicht sagen. Aber wir sind nicht in Berlin, wir sind hier in Winnenden und Schwalkheim. Gut esse und fest den Heiland lobe. Und die Erzählerin sagt, das war ein echter Großmutterrat. Körperliches Wohlbefinden, und dazu gehörte ein gutes Essen, hielt sie für sehr wichtig. Und fest den Heiland loben, also Jesus loben, das lenkt er von den eigenen Kümmernissen ab und zieht den Blick auf Jesus, der uns liebt und der Kümmernisse erst erträglich macht. Und das fand ich ein gutes Beispiel, dass man sich nicht verzettelt in Wehmut und in Trauer und in Mitleiden. Auch das, aber dass man auch weiß, in Not, aber auch in guter Zeit wollen wir Jesus fröhlich loben und fest glauben. Er ist bei uns und bei euch, auch in dieser vorösterlichen Zeit. Gottes Wesen ist Liebe, die alles verändert. Wir wollen sie nicht verpassen. Amen.